Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Ich lese im Predigttext aus 1. Mose 3, Vers 1 bis 19. Die Schlange war listiger als alles andere an Tieren, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, ja berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an, er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott der Herr rief, Adam, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den Früchten gegessen, die ich euch verboten habe? Adam versuchte, sich zu rechtfertigen. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Sie reichte mir eine Frucht von einem Baum. Deswegen habe ich davon gegessen. Was hast du bloß getan, wandte der Herr sich an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt. Nur wegen ihr habe ich die Frucht genommen, verteidigte sie sich. Da sagte Gott der Herr zur Schlange, das ist deine Strafe. Verflucht sollst du sein, verstoßen von allen anderen Tieren. Du wirst auf dem Bauch kriechen und Staub fressen, solange du lebst. Von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Dann wandte Gott sich zur Frau. Ich werde dir in der Schwangerschaft viel Mühe auferlegen. Unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehen, aber er wird dein Herr sein. Zu Adam sagte er, statt auf mich hast du auf deine Frau gehört und von den Früchten gegessen, die ich euch ausdrücklich verboten hatte. Deinetwegen soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von deinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben, aber wird immer wieder mit Dorn und Disteln übersät sein. Du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Dann wirst du zum Erdboden zurückkehren, von dem ich dich genommen habe. Denn du bist Staub von der Erde und zu Staub wirst du wieder werden.
Vielen Dank, Jenna. Ich bin Daniel, ich bin einer der Pastoren in der Christusgemeinde und ich brauche Geld. Und der Garten meiner Eltern verspricht, Abhilfe zu schaffen. Und zwar soll so im hinteren Teil des Gartens was umgegraben werden. Aber mein Vater hat entweder keine Lust oder keine Zeit oder keins von beiden. Und so kommen zwei Bedürftige zusammen. Der eine bedarf Geld, der andere bedarf Veränderung im Garten. Jetzt musst du wissen, das Haus meiner Eltern, der Garten ist sehr überschaubar. Das ist so ein Großstadtgarten. Also jeder, der so von außerhalb von der Stadt kommt, würde sagen, das ist kein Garten. Aber all diejenigen, die in der Wohnung wohnen oder halt in Hamburg, so sagen, ja doch, das gilt noch als Garten. Und ich zu der Zeit so als junger Erwachsener schaue mir diesen Garten an und denke, ja, das ist ein guter Deal. Das ist ein guter Deal. Ich bin stark, der Garten ist klein, das mache ich mal eben und kann ein bisschen was verdienen. Und so fange ich richtig schwungvoll an. Ich ramme den Spaten in den Boden, hole die Erde raus, drehe sie um und weiter geht's. Ich ramme den Spaten in den Boden, hole die Erde raus, drehe um und weiter geht's. Ramme den Spaten in die Erde, hole Erde raus und weiter geht's. Ramme den Spaten in die Erde, hole Erde raus, weiter geht's. Ramme den Spaten in die Erde und ihr könnt mitsprechen. Weiter geht's. Und irgendwann merke ich, mir wird warm. Also muss ich meinen Pullover ausziehen und wieder den Spaten in die Erde, Erde rausholen, umdrehen. Spaten in die Erde, Erde rausholen und umdrehen. Und ich merke, hey, diese Art von Arbeit, die spürt man ja im Körper, in den Armen. Das ist anders als meine studentische Arbeit zu der Zeit am Schreibtisch oder am Laptop. Ich merke das so in den Armen langsam. Egal, Spaten in die Erde, ach doch nicht in die Erde, denn da ist ein Stein. Und ich merke, oh Mann, ich muss diesen Stein irgendwie ausbuddeln. Und dieser Stein stellt sich heraus, ist etwas größer. Also buddel ich um den Stein herum und versuche ihn rauszuholen. Und nachdem das erfolgreich geschafft ist, spüre ich die Arbeit nicht nur in den Armen, sondern auch im Rücken. Wisch mir den Schweiß von der Stirn. Als die Hälfte des Tages rum ist, ist noch nicht die Hälfte der Arbeit geschafft. Und ich sitze auf der Terrasse meines Elternhauses, sehe im Garten die Spuren meiner Arbeit, schaue an mir herunter, sehe auch da die Spuren meiner Arbeit und im Körper spüre ich die Spuren meiner Arbeit. Und ich denke mir, wow, das ist anstrengender als gedacht. Das ist frustrierender als gedacht, ganz schön mühselig. Kennt ihr das? Arbeit kostet Kraft. Und oft ist Arbeit viel anstrengender oder vielleicht schaffen wir weniger, als wir uns das so überlegt haben. Vielleicht seid ihr Lehrer und ihr habt euch gedacht, ich will Lehrer oder Lehrerin werden und ich will Kinder unterrichten. Wissbegierige Kinder will ich unterrichten. Und jetzt verbringt ihr unheimlich viel Zeit mit Elterngesprächen und Konferenzen und Diagnostik und für das Eigentliche ist gar nicht so viel Zeit. Oder ihr seid im medizinischen Bereich tätig, weil ihr, keine Ahnung, interessiert euch für Biologie oder so, aber ihr habt super viel zu tun mit irgendwelchem Computerkram, Sachen ausfüllen, aber für die Patienten oder für das Eigentliche ist gar nicht so viel Zeit. Oder? Das Berufsleben liegt hinter dir. Aus was für Gründen auch immer bist du halt nicht mehr berufs- oder nicht berufstätig und man schaut so zurück und denkt sich, ja, eigentlich wollte ich immer das und das werden. Oder mit meiner Zeit mehr davon machen. Und dann gibt es einige von uns, wir sind noch in dieser Vorbereitungsphase auf das Berufsleben, in der Schule, in der Ausbildung und im Studium. Und wir müssen für Prüfungen lernen und uns reinhängen. Und irgendwie merken wir, wir kommen nicht so richtig voran. Egal wie viel wir lernen, irgendwie gibt es da so eine Ebene, da kommen wir nicht drüber hinaus. Und dann gibt es diese Naturtalente, kennt ihr die noch? Also ich kenne die aus meiner Schule, die kommen an und erzählen, dass sie eigentlich den ganzen Tag nur PlayStation gespielt haben und die schreiben eine bessere Note. Das ist frustrierend, das ist ungerecht. Oder vielleicht machst du beruflich genau das, was du immer machen wolltest, aber es ist mühselig, weil es Konflikte gibt. So im Team irgendwie eine schlechte Stimmung, destruktiv. Oder eine Chefin, ein Vorgesetzter, die wollen, dass du was mit den Zahlen machst. Oder über bestimmte Vorgänge schweigst. So ein ethisches Dilemma. So auf der großen Bühne kennen wir das in Hamburg derzeit vom Hamburger Hafen, ne, wo es darum geht, okay, was machen wir mit Costco? Ne? Darf diese chinesische Reederei einsteigen? Und wir wollen ja auf der einen Seite zukunftsfähig sein und ist ein großer Player weltweit. Und wir wollen Arbeitsplätze sichern. Und gleichzeitig gibt es bestimmte Werte, zu denen wir stehen. Und die sind nicht deckungsgleich mit dem, was die chinesische Staatsführung verkörpert. Und wir haben gerade nicht die besten Erfahrungen mit Russland gemacht. Also, wie positionieren wir uns da? Arbeit ist kompliziert. Und manchmal eben schwer und anstrengend. Wir sagen als Christusgemeinde, wir wollen gemeinsam Gott erleben und Hamburg lieben. Und ihr habt es schon in der Einleitung gehört, Hamburg lieben bedeutet für uns, wir möchten Menschen sein, die nicht nur innerlich irgendetwas glauben, sondern dass dieser Glaube Auswirkungen hat, in positiver Weise, auf unser Umfeld. Und deswegen fragen wir, wie hängen denn eigentlich Glaube und Arbeit zusammen? Also macht es eigentlich einen Unterschied in guter Weise, dass man an Gott glaubt? Wirkt sich das irgendwie aus auf Schule, Studium und so weiter? Und letzte Woche haben wir gesehen, auf den ersten Seiten der Bibel, dass in dieser Ebenbildlichkeit ganz viel Freude zu gestalten steckt. Dass Gott als guter König beschrieben wird und wir dürfen unter ihm mitherrschen, gestalten, strukturieren, Potenziale wachrufen. Und dann haben wir jetzt eine Woche von weiterer Arbeit hinter uns und merken vielleicht, das klang so gut am Sonntag. Aber statt diese Erfüllung zu erleben, war da irgendwie auch Frust. Ich habe unendlich viel Zeit persönlich diese Woche mit Papierstauklärungen verbracht. Was tun, wenn Arbeit schwer wird? Ich hoffe, ich habe mit meiner Einleitung jetzt hier niemanden groß schockiert. Wir sind Teil einer Welt, die nicht so ist, wie sie sein sollte. Es gibt Härte und Ungerechtigkeit und Enttäuschung und alles Mögliche. Und je nachdem, wo du herkommst, gibt es ganz verschiedene Erklärungsansätze, warum diese Welt so ist, wie sie ist oder eben nicht so ist, wie sie eigentlich sein sollte. Vielleicht hängt es am politischen System. Man müsste eigentlich eine andere Partei oder eine andere Koalition. Oder ein anderer Ansatz ist zu sagen, naja, wenn wir eigentlich, wir sind das Problem und wenn wir uns mal psychologisch oder therapeutisch begleiten lassen würden und Dinge aus der Kindheit aufarbeiten würden, dann würden Dinge besser werden. Und all das verneint die Bibel nicht, dass das auch ein Erklärungsansatz sein kann, aber sie geht noch weiter. Und wir haben es in der Textlesung gehört, die Bibel beginnt mit 3 Kapiteln, wo Theologen diskutieren, ist das jetzt bildlich, metaphorisch gemeint oder ist das wirklich so? Für die Textaussage ist es unerheblich. Wir haben von der Schlange gehört und dem Baum und so. Und die Bibel beschreibt einen Garten, in dem das Leben einen Anfang genommen hat und das Leben da gelingt und regelrecht aufblüht, wo Menschen mit Gott gemeinsam unterwegs sind, dass Dinge gut werden, dass Dinge sich positiv entwickeln. Und dann gibt es verschiedene Bäume in diesem Garten und dann ist da ein Baum, über den sagt Gott, von dem sollt ihr nicht essen, Adam und Eva, denn wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sterben. Was ist so besonders an diesem Baum? Die Bibel sagt es nicht. Die Bibel sagt es nicht. Aber so, wenn man weiterliest, merkt man, dieser Baum steht letztlich für die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Dieser Baum steht für das Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Denn Gott sagt zu den Menschen, ich möchte, dass ihr etwas für mich tut, nicht weil ihr das versteht. Ich möchte, dass ihr etwas für mich tut, nicht weil ihr dadurch einen Vorteil hättet, sondern ich möchte einfach, dass ihr was für mich tut, weil ich bin, wer ich bin. Ich möchte, dass ihr etwas für mich tut, weil ihr mir vertraut, weil ihr mich liebt. Und wir haben es in der Geschichte gehört, Adam und Eva entscheiden sich dagegen. Sie essen von dem Baum, weil sie Gott gleich sein möchten. Und tatsächlich werden sie Gott gleich. Wie? Indem sie an Gottes Stelle sagen, was richtig und falsch ist. Indem sie sagen, nee, also wir können eigentlich noch viel mehr oder andere Dinge als die, die Gott sagt. Wir setzen uns an die Stelle von Gott. Und dann entwickelt sich das alles, sodass es aufdröselt und negative Konsequenzen hat. Jemand, der dieses klassische Bild von dem, was Theologen den Sündenfall nennen, mal beschrieben hat, war Tim Keller. Tim Keller ist ein Schriftsteller aus Amerika, ehemaliger Pastor. Und der hat gesagt, vielleicht muss man sich so diesen Schöpfungsgedanken, den die Bibel beschreibt, wie den Bau eines Segelbootes vorstellen. Stell dir vor, ein Segelboot. Das wird konzipiert für Wasser und Wind und Wellen. Wir können uns das in Hamburg sehr gut vorstellen mit der Alster hier vor der Tür. Und dieses Segelboot, das hat einfach die allerbeste Zeit, wenn es im Wasser unterwegs ist und wenn der Wind in das Segel pustet und es vorwärts kommt. Aber wenn das Segelboot irgendwann sagt, nee, Alster schön und gut, aber ich möchte gern am Jungfernstieg unterwegs sein. Das sieht so gut aus, was die da machen. Und das Segelboot, mal angenommen, es wäre möglich, rammt den Jungfernstieg, landet oben da beim Alex, landet auf dem Jungfernstieg. Es würde Schaden nehmen und es kommt nicht voran. Denn es hat das Setting verlassen, in dem Leben gelingt, in dem Leben aufblüht. Und das ist letztlich der Gedanke dieser ersten 3 Kapitel aus der Bibel. Menschen, sagt die Bibel, sind für Gott geschaffen. Und da, wo Menschen mit Gott unterwegs sind, da blüht Leben auf und gelingt. Und wo Menschen Gott den Rücken kehren, da hat das negative Auswirkungen. Zum Beispiel auf die Arbeitswelt. Und ich möchte gern mit euch einmal schauen, welche Auswirkungen hat das denn? Also was beschreibt denn die Bibel da eigentlich? Und dann wollen wir schauen, okay, wie wird das jetzt ganz praktisch für uns in der Uni? Oder, keine Ahnung, zu Hause, wenn wir da hauptsächlich tätig sind. Wie kann das aussehen? Also warum ist Arbeit schwer? Was sagt die Bibel? Wir sehen in 1. Mose 3, Vers 16, dass mit dieser Abkehr von Gott zwischenmenschliche Probleme einkehren. In dem Kapitel vorher wird beschrieben, dass Mann und Frau ein Team sind, dass sie sogar eins werden mit Leib und Seele. Und in Vers 16 ist dann die Rede davon, dass einer versucht, den anderen zu dominieren. Dieses Verb, das dafür Verlangen haben verwendet wird, kommt noch an einer anderen Stelle in der Bibel und kommt so von dominieren oder unterwerfen. Und wir sehen auch, der Mann, der will herrschen. Aber das war eigentlich gar nicht der Plan Gottes. Der Plan Gottes war, dass Mann und Frau ein Team sind, dass sie gemeinsam gestalten. Und nun hat sich alles verändert. Und um da Beispiele zu finden, muss man in unserer Welt leider gar nicht weit schauen. Ihr kennt den Gender Pay Gap oder die unterschiedlichen Verdienstmöglichkeiten für Männer und Frauen. Das ist letztlich genau das. Dass Frauen weniger Geld bekommen als Männer, dass sie unterrepräsentiert sind in Führungsetagen, Leitungsfunktionen, was Familienzeit mit dem Ganzen machen. Etwas ist kaputt gegangen, sagt die Bibel. Und das ist nicht so, wie es sein sollte. Dann sehen wir einen Vers weiter. In Vers 17 ist die Rede, dass Arbeit auf einmal nicht mehr nur Ausdruck Freude ist von, was weiß ich, schöpferische Gestaltungskraft, sondern Mühsal ist ein Wort, das die Bibel verwendet, oder abmühen. Und ein Vers weiter ist die Rede von Dornen und Disteln. Was ist da los? Anstatt dass Freude einfach nur, keine Ahnung, was Spielerisches hat, vorher ist ja die Rede davon, dass Adam Tiere benennt und so weiter, ist Arbeit auf einmal kräftezehrend, macht Mühe, vielleicht macht Arbeit sogar krank. Und auf jeden Fall erleben wir immer wieder, dass wir uns abmühen und Dinge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Und ich habe das persönlich so erlebt. Also ich erzähle euch von mir. Wir waren krank als Familie, 2 lange, anstrengende Wochen lang. Also wir, das heißt 4 Leute aus unserer Familie, wir sind zu 5. Die eine hat eisern durchgezogen. Vielen Dank an der Stelle nochmal an meine Frau. Die hat einfach durchgezogen. Aber wir 4 männlichen Mitbewohner hatten so eine Männergrippe und haben einfach da niedergelegen. Und wie das dann so ist, wenn das dann endlich mal durch ist, man muss so ein paar Sachen in der Wohnung wieder in Ordnung bringen. So. Also das war einfach bei uns so. Also haben wir die Kinder rausgeschickt, meine Frau und ich. Haben angefangen, den Kulturauftrag ernst zu nehmen und haben geputzt und aufgeräumt und Staub gesaugt. Ich habe, damit ihr euch das besser vorstellen könnt, habe ich das mal mitgebracht und habe gedacht, ich reinige hier mal all das, was unsere Band dreckig gemacht hat. Und so bin ich halt wirklich nach meiner Krankheitszeit im Haus unterwegs und versuche, all das wieder wohnlich zu machen. Was da unwohnlich geworden ist, einfach dadurch, dass nicht so viel Power da war. Und dann bin ich irgendwann fertig mit Saugen, mit Putzen. Und es wird Abend und unsere Kinder kommen rein vom Spielen, vom Spielplatz, mit ihren Schuhen in den Hausflur. Und der Erste zieht seine Schuhe aus. Und es sind Dornen und Disteln in dem Hausflur, den ich gerade gesaugt habe. Heute Morgen übrigens, kleiner Hinweis, der Besitzer dieses Schuhs war nicht der Übeltäter. Das sollte ich an der Stelle nochmal erwähnen, wenn ihr später mein Kind mit diesem Schuh seht, er war es nicht. Aber es ist so, dass nicht nur die anderen blöd sind und Arbeit schwer machen, sondern die Bibel sagt, wir alle miteinander sind Teil des Problems. Und wenn du mir nicht glaubst, kommen jetzt 3 Diagnosefragen, die dazu dienen sollen, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Seid ihr bereit? Okay. Also, erste Diagnosefrage. Hast du deine Aufgaben schon mal für wichtiger gehalten als die deines Umfelds? Ein paar Hände, ja, ein paar ehrliche Menschen, ja? Okay, du weißt gar nicht, wie stressig mein Job ist. Ja, okay, ich verstehe, du hast einen harten Tag, aber warte mal, wir müssen mal auf meiner Arbeit sein. Also, ich bin da auf jeden Fall schuldig. 2. Test. Im Kontext von Arbeit, Uni oder Schule, hast du schon mal übermäßig empfindlich reagiert? Oder übermäßig hart. Bei manchen gehen 2 die Hände hoch. Ja, bei mir könnten die auch 2 hochgehen. Okay, letzte Frage. Ich hoffe, damit erwische ich alle. Warst du schon mal gestresst? Und ich bin noch nicht fertig. Aufgrund deiner eigenen übermenschlichen Erwartungen an Zeit und Qualität deiner Arbeit. Das muss so gut werden oder so schnell. Ne? Und jetzt kommt der 3. Punch. Er ist, und dein Umfeld durfte es ausbaden. Wenn du hier irgendwo die Hand gehoben hast, herzlich willkommen in der Story der Bibel. 1. Mose 3, es hat sich nicht so viel getan. Was tun, wenn Arbeit schwer wird? Die Bibel sagt, Arbeit ist schwer wegen dir. Arbeit ist schwer wegen mir. Und ich frage, was können wir da jetzt tun? Was können wir tun, wenn Arbeit schwer wird? Und ich möchte gerne 2 Schritte mit euch gehen. Der erste ist so ein Blick auf unsere aktuelle Situation. Und da möchte ich euch ganz viel Hoffnung machen und es praktisch werden lassen. Also erstens, eine Geschichte meiner Familie. Ich war im September in Hessen bei meiner Verwandtschaft. Der Anlass war ehrlich gesagt ein trauriger. Aber bevor dann die Beerdigung stattgefunden hat, hatten meine Mutter und ich noch Zeit. Und sie hat mich auf so eine historische Stadttour eingeladen. Vorort von Frankfurt, wir sind da unterwegs. Und sie erzählt mir, wie sie in den 50ern aus der DDR geflohen sind, weil mein Opa nicht linientreu war. Und die Frage damals war, wo gehen wir hin, wenn wir hier jetzt Haus und Hof und alles zurücklassen müssen, denn jeder von uns darf nur 3 Kilogramm mitnehmen, das ist weniger als Handgepäck. Ja, nur 3 Kilogramm dürfen wir mitnehmen. Wo gehen wir hin? Da war nicht irgendwie Frankfurt, ja, das ist irgendwie eine aufstrebende Stadt, sondern er hat einfach geschaut, ey, wo finde ich Arbeit? Wen kenne ich irgendwie um Ecken und kann Arbeit finden? Meine Mutter hat erzählt, meine Oma wusste oft am Ende des Monats nicht, wie kriege ich irgendwie Essen auf den Tisch. Und dann haben sie gehungert, damit die Kinder was haben. Und die Haltung meiner Großeltern zu Arbeit ist eigentlich, ey, Hauptsache irgendein Job. Hauptsache irgendwie Kohle, damit wir Essen auf den Tisch stellen können, damit wir ein Dach über dem Kopf haben. Das ist die eine Haltung. Jetzt spulen wir viele Jahre weiter und landen beim Enkel meiner Oma. Also bei mir. Ich bin mit dem ganz großen Teil meiner Arbeitszeit hier angestellt. 90% der Arbeit bin ich einfach Pastor dieser Gemeinde. Und mit 10% kümmere ich mich um den Pastorennachwuchs, Nachwuchs im geistlichen Dienst. Und führe da immer wieder Bewerbungsgespräche, Assessmentgespräche, auch jetzt kommende Woche wieder. Und da hat sich in den letzten Jahren was verändert. So vorher ging es darum, ey, mach dich hübsch für die Bewerbung, liebe Bewerberin, lieber Bewerber. Jetzt ist es total umgedreht. Jetzt geht es darum, dass wir als Gemeindeverband zeigen, wer wir sind. Du solltest also schon gar nicht für uns arbeiten, sondern mit uns arbeiten. Du solltest Teil von uns werden. Und wir müssen aufzeigen, hey, wie kannst du hier einen Unterschied machen? Wie kannst du hier deine Gaben einbringen? Ey, natürlich legen wir dir keine Arbeitsbeschreibung vor, sondern sag mal, worauf du Bock hast. Und wir bauen was und wir gucken, wie wir das irgendwie schön hinkriegen. Und natürlich sollst du auch nicht zu viel arbeiten. Da musst du ja noch Zeit haben für deine Hobbys. Und die Frage ist immer, neben dem Gehalt, was gibt's noch für Goodies? Ganz unterschiedliche Haltung. Und die Frage ist ja, wer hat recht? Ja, meine Großeltern mit ihrer Haltung gegenüber der Arbeit oder vielleicht eher die neue Generation in der Arbeitswelt? Mit der Bibel würde ich sagen, beide. Beide haben recht. Meine Großeltern haben recht, wenn wir 1. Mose 3 ernst nehmen und sagen, ja, Arbeit ist anstrengend. Diesseits, in diesem Leben ist Arbeit nun mal anstrengend. Wenn es die ganze Zeit nur Spaß macht, bist du nicht auf der Arbeit, sondern im Freizeitpark. John Maxwell ist so ein Berater von Unternehmen und Kirchen und der hat einfach als Tipp in einem seiner Bücher, akzeptiere Schwierigkeiten, das macht es leichter. Und nur weil deine Arbeit schwer ist, heißt nicht, dass du den falschen Job gewählt hast oder dass du das nicht kannst, du bist ja auch erst ein halbes Jahr im Unternehmen, gib dir mal Zeit, sondern es ist einfach so. Also sonst, wenn es nur Spaß wäre, würde man dich nicht bezahlen. Arbeit ist anstrengend. Aber genauso hat vielleicht diese neue Generation auch etwas entdeckt und es drückt sich diese Sehnsucht nach Erfüllung, drückt Ebenbildlichkeit aus. Das ist doch das, was die Bibel beschreibt, dass es total richtig ist zu sagen, ich möchte einen Impact machen und Purpose und all die englischen Worte. Ich will hier was, meinen Stempel aufdrücken und meiner Individualität Ausdruck verleihen, denn so bin ich geschaffen. Total richtig. Und dieses sowohl als auch, das finden wir hier selbst im Sündenfall oder in 1. Mose 3. Da ist die Rede in Vers 18 von Dornen und Disteln, und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, und von Frucht. Im gleichen Vers ist die Rede von Dornen und Disteln, die aufsprossen. Und dazwischen ist die Rede von Pflanzen, die ebenso aufwachsen. Und ich finde es so toll, dass die Bibel so eine realistische Sicht auf unsere Situation hat. Ja, es ist anstrengend, aber es ist auch erfüllend. Ja, es ist hart, aber es gibt auch Frucht. Wir müssen weder zynisch noch naiv auf unsere Arbeit schauen. So, das ist das Erste. Der erste Schritt, den ich mit euch gehe. Jetzt kommt der zweite, der Hoffnungsschritt. Und wir schauen uns dazu die Verse 14 und 15 an aus 1. Mose 3. Und in 1. Mose 3, Vers 14, wer wird verflucht? Nicht du, es ist die Schlange. Gott kommt im Moment des größten Verrats, Vertrauensmissbrauch, Bruch. Und wir sind Teil des Problems, aber Gott geht nicht zuerst zu Adam oder Eva. Er sagt, der eigentliche Urheber des Bösen, er ist verflucht. Und es gibt so viel Hoffnung inmitten des Chaos, weil hier Gottes Größe und Barmherzigkeit und Schönheit Ausdruck verleihen wird. Inmitten des Chaos gibt es Hoffnung, denn wir sind nicht verflucht. Ich hatte irgendwie den Eindruck, das einbauen zu wollen, für wen auch immer das ist. Gott ist barmherzig. Und dann ein zweites, und es ist nur ein Vers weiter. Inmitten des Chaos gibt es auf einmal Hoffnung, denn Gott kündigt schon da einen Neuanfang an. Und er sagt, es wird ein Kind geboren werden und das wird diesem Bösen den Kopf zertreten oder den Kopf zermalmen. Und ich habe letzte Woche einen Begriff gelernt von meinem Kollegen Matthias, einen Theologenbegriff. Wie war der? Es war der Kulturauftrag. Der Kulturauftrag, okay. Und diese Woche kriegt ihr einen weiteren Theologenbegriff mit. Und das ist das Brotevangelium. Nicht das Brotevangelium, sondern Brot von Protos, griechisch für zuerst. Evangelium, die gute Nachricht. Theologen schauen sich 1. Mose 3, Vers 15 an. Sie sagen, da ist schon im Kern das Evangelium, die gute Nachricht eingesetzt, dass Jesus kommen wird und das, was Menschen kaputt gemacht haben, wird er wieder reparieren, wird er wieder heile machen. Ich möchte es gerne mit der Sprache des Neuen Testaments euch einmal vorlesen. Und zwar gibt es im Neuen Testament einen Brief, den schreibt jemand, der heißt Paulus. Und im 5. Kapitel entfaltet er, was es eigentlich bedeutet, was Adam kaputt gemacht hat und wie Jesus das Heile macht. Und ich lese uns einfach nur mal Vers 17 vor. Hat aber die Verfehlung eines einzigen Menschen zur Herrschaft des Todes geführt. Und das ist ein schlechtes Herrschen und der Tod und zieht ein und Leben geht kaputt. So. Um wie viel mehr werden dann alle, die Gottes überreiche Barmherzigkeit und seine Vergebung erfahren haben, jetzt kommt's, durch Jesus Christus leben, der Tod wird zurückgedrängt, und mit ihm herrschen. Das ist wieder dieses Herrschen. Gott als guter Regent und wir dürfen mitmachen. Hier ist die Welt, ich habe sie geschaffen. Tob dich aus. Durch Jesus ist die schwere Arbeit, bekommt Heilung, Dinge werden wieder gut. Und jetzt wird es praktisch und ich möchte euch zeigen, wie Jesus verändert, wie wir arbeiten. Ein erstes, durch Jesus erkennen wir, wir sind Teil des Problems. In 1. Mose 3 ist ja das ganze Drama, das jeder auf den anderen zeigt. Der Mann zeigt zuerst auf die Frau, dann auf Gott. Gott, wie kannst du mir nur, die Frau zeigt auf die Schlange, es geht so hin und her. Und niemand sagt, ja, wir sind aber Teil des Problems. Wenn Jesus in unser Leben kommt, wenn Jesus in dein Leben kommt, dann erkennst du, ich bin unheimlich geliebt, über alle Maßen und vor allen Dingen unverdient geliebt. Und wenn du das ergreifen kannst, dass da einer ist, der nicht nur deine Zuckerseite kennt, sondern auch all die Defizite und der stellt sich zu dir, dann macht dich das innerlich so stabil, dass du sagen kannst, ja, ich bin Teil des Problems. Es ist nicht ideal, wie es ist. Und deswegen ist meine erste Anwendungsfrage für dich und deine Arbeit oder Uni, wo auch immer, welches Problem könnte sich ändern oder sogar gelöst werden, wenn du dich veränderst? Wenn die Bibel recht hat, ist die Arbeit nicht nur schwer wegen deinen Kollegen, sondern irgendwo kommst du auch drin vor. Was könnte sich da verändern? Ja, vielleicht, keine Ahnung, bist du zu konfliktscheu oder zu konfliktfreudig oder zu faul oder zu ambitioniert. Was könnte sich verändern, wenn du sagst, ja, die anderen sind blöd, aber ich bin auch Teil davon. Weil du durch Jesus weißt, ey, ich bin geliebt, es raubt mir nicht in letzter Konsequenz meinen Wert, auch zu Fehlern zu stehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, durch Jesus erkennen wir, was richtig und falsch ist. Wir müssen nicht von irgendeinem Baum essen oder uns das selber ausdenken, sondern durch Jesus erkennen wir, was gut und was böse ist. Wir nehmen den Platz unter Jesus ein und sagen nicht, ah ja, der Ruhetag, das kannst du vorschlagen, aber ich mache es anders, sondern durch Jesus erkennen wir eine gute Lebensordnung. Und ich möchte dich ganz konstruktiv fragen, hey, wenn du an deine Arbeit denkst, oder das, womit du den Großteil deiner Zeit verbringst. Wie kannst du Gottes gute Vorstellung für das Leben einbringen? Der Fachbegriff wäre jetzt Gottes Reich bauen. Wie kann das aussehen, wenn du wirklich von Jesus her verstehst, er hat gute Pläne für deine Kollegen und für die Arbeitsstelle. Wie kann das aussehen? Vielleicht wirst du Teil vom Betriebsrat. Da, wo ich Betriebsrat erlebt habe, war das echt ein Kampf, immer Betriebsrat und Geschäftsleitung. Aber vielleicht kannst du was anderes reinbringen oder Klassensprecherin oder ich habe das schon mal erzählt, ich bin mal Elternvertreter gewesen, 2 Jahre in der Kita und mein Plan war nicht irgendwelche Sommerfeste organisieren, sondern ich wollte einfach Reich Gottes reinbringen in der Art, wie wir miteinander umgehen. Positiv, wertschätzend, miteinander, konstruktiv denkend. Wie kann das bei dir aussehen? Und dann ein drittes, durch Jesus bekommen wir die Kraft, anders zu leben. Der Römerbrief spricht davon, dass Jesus uns Kraft gibt, zu leben und mit ihm zu gestalten. Und ganz simpel, das kann sein, dass man halt die Meckerrunde verlässt oder die Lästerrunde verlässt, was auch immer. Aber ich habe gedacht, ich stelle euch eine andere Frage, die vielleicht so ein bisschen mehr Kreativität hervorruft. Ich möchte dich fragen, wofür bist du dankbar? Ich glaube, Dankbarkeit hat die Kraft, Dinge zu verändern, Atmosphäre und so weiter. Aber Dankbarkeit verändert nur etwas, wenn wir es nicht nur fühlen, sondern wenn wir es aussprechen gegenüber Gott, gegen unseren Mitmenschen, vielleicht am Anfang von einem Teammeeting einmal sagen, wofür wir dankbar sind oder beim Mittagessen heute, wenn ihr in der Familie seid. Ich wollte einfach nur mal sagen, wie dankbar ich für euch alle, was auch immer. Stell dir vor, du könntest sagen, ey, meine Familie ist nicht perfekt. Meine Firma ist nicht perfekt. Meine Gemeinde ist nicht perfekt. Aber ey, ich bin dankbar, Teil davon sein zu dürfen. Es verändert was. Es verändert zuerst natürlich dein Herz, mein Herz, aber es verändert doch auch das Miteinander. Durch Jesus Kraft verändert zu leben. Und damit möchte ich gerne schließen. Ich bin vor einigen Jahren, war ich am Philadelphia International Airport. Das war so ein Sommertag, aber übelst verregnet. Und ich saß dort am Gate und habe auf meinen Flug gewartet, so große Fensterfronten. Ich hatte 3 Monate Amerika hinter mir, habe dort ein Praktikum in der Gemeinde gemacht und jetzt geht's wieder zurück. Und dann gibt's ja immer diese Sitzreihen, diese Bänke, manchmal so schwarzes Kunstleder oder was auch immer. Und mir gegenüber saß so eine Gruppe von lauten und fröhlichen Amerikanern, die sich in einer Tour vorgeschwärmt haben, wie cool Philadelphia ist. Sie haben sich erzählt von der Schönheit der Stadt und all den amazing Dingen, die sie erlebt und erfahren haben. Und dann links von mir eine Gruppe Deutscher. Soll ich die Pointe noch bringen? Mit todernster Miene wird berichtet, was alles nicht so gelaufen ist, wie es geplant war. Dass es regnet, wurde mehrfach anerkannt und wie teuer diese Reise gewesen ist. Ey, jetzt stell dir doch mal vor, wir könnten so einen Mittelweg finden im Hinblick auf unsere Arbeit und wir könnten mit so einer soliden deutschen Haltung sagen, ey, es gibt Dinge, die sind nicht gut. Es gibt Dinge, die sollten anders sein. Und gleichzeitig könnten wir mit so einer guten amerikanischen Haltung zwischen den Dornen und Disteln das Gute nicht nur wahrnehmen, sondern es benennen und dankbar dafür sein. Stell dir mal vor, morgen 200 Leute von uns ziehen los in ihren Alltag und wir geben unser Bestes und wir denken mit und wir arbeiten mit, wir unterstützen einander, wir sind wertschätzend, wir sind, keine Ahnung, dankbar für das, was wir haben. Und dann kommt das erste Problem. Dann kommt der erste Konflikt, dann kommt die erste kritische Mail. Aber wir verzweifeln nicht, denn Arbeit ist anstrengend, das haben wir jetzt gelernt. Arbeit kostet Kraft. Aber preist den Herrn, der uns einen anderen Blick gibt, der uns Hoffnung macht und der uns Kraft gibt, anders zu leben. Hamburg lieben mit unserer Arbeit. Nicht perfekt, aber dafür mit Jesus. Das ist die Vision. Dafür möchte ich beten und dann singen wir für Jesus. Jesus, ich danke dir dafür, dass du wirklich gekommen bist, um Dinge aufzuräumen, wo wir Chaos verursacht haben. Und Jesus, wir leiden unter dem, was irgendwie nicht so ist, wie es sein sollte. Ob das auf der Arbeit ist, in der Familie oder in einem anderen Zusammenhang. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, uns bei dir einzuklinken und auch wenn es unser manchmal stolzes Herz nicht zulässt, zu sagen, ja, wir sind Teil des Ganzen. Ich bitte dich, dass irgendwie aus dem, was wir jetzt gerade gehört haben, entsteht, dass wir Menschen sind, die auch zu ihren Schwächen und Fehlern stehen können. Und vor allen Dingen bete ich, Jesus, dass du uns die Kraft gibst, das anzupacken und anders zu leben in der Schule und zu Hause und in der Uni und da, wo wir arbeiten. Herr, schenk uns, gib uns die Kraft, anders zu leben, Hamburg wirklich zu lieben, unsere Kollegen wertzuschätzen, auch wenn sie vielleicht uns herausfordern. Ich möchte dich bitten, dass Glaube nicht nur hier am Sonntag stattfindet, sondern dass er reinspült, reinkommt in die Ausbildungsstätten und in all das, wo wir uns so bewegen und dass Menschen, ohne dass man es vielleicht selber gesagt hat, merken, da geht Leben von dieser Person aus. Da ist dieser Shalom, von dem wir lesen, dieses ganzheitliche Wohlergehen, was du dir eigentlich vorgestellt hast für unser Leben und für das Leben eines jeden hier. Jesus, ich danke dir dafür, dass du barmherzig bist. Das möchte ich nicht vergessen zu sagen. Ich danke dir dafür, dass du all das über uns weißt, unsere Stärken, unsere Erfolge, aber genauso diese Momente, für die wir uns schämen und die uns unangenehm sind oder wo wir einfach wissen, das war jetzt daneben. Ich danke dir dafür, dass du gekommen bist, nicht zu richten, sondern Leben zu schenken. Und ich möchte dich bitten, hilf uns, deine Hand zu ergreifen und mit dir zu leben und Leben zu gestalten. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.